AfD-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, ne? Also ganz alleine bin ich jetzt hier nicht, denn die Anna ist da. Entschuldige.
Ja, du vergisst immer mein Mikrofon. Mann, nach all den Jahren.
Ich wollte eigentlich, weißt du, jetzt wollte ich hier mal so richtig galant, ne, einen Teppich ausrollen für Anna Wollner, die mit mir hier ist. Anna und ich hatten gerade ein Date.
Wir waren im Kino, überraschenderweise.
Überraschenderweise waren wir im Kino und das wirklich jetzt relativ kurz vor der Sendung. Das Interessanteste daran ist, dass wir einen Film gesehen haben zusammen, der jetzt am Donnerstag startet, über den wir heute Abend nicht reden dürfen.
Nachdem wir ihn gesehen haben, wussten wir auch warum.
Ja. Es gibt eine Sperrfrist, das Wort ist hier schon mehrfach gefallen in der Sendung. Das ist, wenn der Filmverleih sagt, ja, wir zeigen euch den Film jetzt in dem Fall 2 Tage vor Filmstart, was an sich schon recht knapp ist, aber dann sagen wir auch noch obendrein, ihr dürft da vor Donnerstagmorgen 0 Uhr nicht drüber reden. Jetzt ist die viel diskutierte Frage, warum macht ein Filmverleih sowas? Es kann durchaus mit der Qualität des Films zu tun haben, muss es aber nicht. Fakt ist, dass wir uns diesen Film angeguckt haben. Er heißt Central Intelligence. Die Hauptrollen spielen Dwayne, ehemals The Rock Johnson und Kevin Hart. Und wir dürfen halt nicht drüber reden. Machen wir auch nicht.
Nö.
Nee. So, Thema abgeschlossen an dieser Stelle. Abgeschlossen. Ganz andere Frage, Anna. Hast du in letzter Zeit mal irgendwann eine richtig schlechte Komödie gesehen?
Lass mich kurz überlegen. Ich gucke auf die Uhr. Es ist ungefähr 45 Minuten her.
So, du bist wegen was viel Schönerem heute Abend hergekommen, denn du bringst uns Jake Gyllenhaal mit in die Sendung. Was hat es denn damit auf sich?
Jake Gyllenhaal hat einen Film gemacht, einen neuen, Demolition, Liebe oder Leben heißt er, glaube ich, im Untertitel. Hat letztes Jahr im September das Filmfestival in Toronto eröffnet. Meine Erinnerungen an diesen Film sind schon ein bisschen verblasst, deswegen, weil es ein wenig her ist, dass ich ihn sah, aber auch, dass Jake Gyllenhaal mit mir darüber sprach.
Dann machen wir folgenden Deal. Ich helfe dir mit dem Film auf die Sprünge, den habe ich nämlich vor kurzem erst gesehen und du hilfst mir mit Jake Gyllenhaal auf die Sprünge, denn den hast du gesehen.
Das ist ein Deal.
So wird's gemacht. Außerdem gucken wir heute Abend in einen weiteren Neustart vom Donnerstag, Conjuring 2. Es ist die Fortsetzung des 2013 sehr erfolgreich gelaufenen Conjuring. Die Heimsuchung ist ein Haunted House Horror. Es hat sich auch im zweiten Teil nicht verändert.
Konntest du heute Nacht schlafen?
Boah. Ich bin ja total anfällig für sowas, ne? Für gerade so dieser Schreckmomente-Scheiß.
Ich habe heute nachts Licht angelassen.
Ja, ich glaube es gerne. Also der Regisseur James Wan ist ein, heißt der James Wan?
Ja.
Ja, ne? Ist wirklich ein Experte, was genau dieses Element angeht. Also Leute in eine Szene mit reinzunehmen, die Zuschauer mit reinzunehmen und dann irgendwas passieren zu lassen, wenn man sich zu Tode erschreckt. Das war vor drei Jahren sehr erfolgreich im Kino. Jetzt kommt die Fortsetzung, ob die was kann oder nicht. Oder was die kann oder nicht, da gucken wir auch rein. Und dann haben wir heute Abend noch einen Gast in der Sendung. Tom Vlaschia kommt vorbei. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass wir definitiv noch über Game of Thrones sprechen werden, solange die 6. Staffel läuft. Und heute Abend werden wir genau das tun. Mit einem Gast, der passender nicht sein könnte, Tom Vlaschia, der eine der entscheidenden Rollen aktuell in dieser 6. Staffel spielt. Das heute Abend in eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
Die Radio Wissen.
Der eine hat Filme gemacht wie Dallas Buyers Club, Der große Trip, Wild und Crazy, verrücktes Leben. Der andere war zuletzt in Everest, Nightcrawler und Southpaw. Jetzt haben sich Regisseur Jean-Marc Vallée und Jake Gyllenhaal zusammengetan und Demolition gemacht. Der Film hat im vergangenen Jahr das Filmfestival in Toronto eröffnet und platzt bei uns am Donnerstag ins EM-Kinosommerloch. Anna, du hast den Film gesehen und den Cast auf der Pressekonferenz in Toronto beobachtet. Jetzt so mitten in die EM. Das wirkt ja ein bisschen so, als würde der deutsche Verleih nicht so richtig an den Film glauben, oder?
Es ist wirklich, finde ich, total verschenkt, denn Demolition ist vielleicht kein großer Film trotz des Casts, aber dafür, wie ich finde, ein großartiger, aber auch allerdings leider in Amerika so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bei den Oscars komplett ausgelassen. Dabei spielen hier wirklich alle durch die Bank weg gut. Also Jake Gyllenhaal, Naomi Watts und Chris Cooper. Das Drehbuch, das stimmt. Und Demolition ist, ja, es klingt ein bisschen paradox, aber wie ich finde, ein genauso schwermütiger wie auch leichtfüßiger Film. Gyllenhaal, der spielt hier einen Investmentbanker, dem das Leben unter den Füßen weggerissen wird. Und der, das ist der Ausgangspunkt des Films, einen Beschwerdebrief an eine Süßigkeitenautomatenfirma schreibt. Eigentlich wegen einer Nichtigkeit wären die Umstände nicht so katastrophal.
Sehr geehrte Champion Vending Company, ich habe 5 Viertel-Dollar-Münzen eingeworfen, wodurch ich Erdnuss-M&Ms erhalten sollte. Bedauerlicherweise geschah dies nicht. Ich fand das unerhört, weil ich großen Hunger hatte. Und auch, weil meine Frau 10 Minuten vorher verstorben war.
Das klingt so ein bisschen dahingesagt, aber es könnte der Schock sein, könnte man denken. Aber Davis, der meint das wirklich ernst. Sein ganzes Leben fällt auseinander, weil er in der Trauer über seine Frau feststellt, dass er sie eigentlich nie wirklich geliebt hat.
Und auch gar nicht wirklich gekannt hat. Kriegt er denn eine Antwort oder dann wenigstens sein Geld zurück?
Also Antwort ja, Geld nein, denn eine Kundenbetreuerin, die auch gerade eher die Schattenseiten des Lebens kennenlernt, meldet sich bei ihm und die beiden freunden sich an und versuchen gemeinsam aus diesem depressiven Loch, in dem sie gefangen sind, wieder rauszukommen.
Die letzten Rollen, mit denen wir Jake Gyllenhaal im Kino gesehen haben, waren immer ziemlich extrem. Also auch so körperliche Veränderungen, relativ direkt nacheinander Nightcrawler und Southpaw gemacht. Für Nightcrawler sich so extrem runtergehungert, für Southpaw hat er irgendwie richtig Muskeln wieder draufgepackt. Hier spielt er, was das angeht, eigentlich relativ unspektakulär, oder?
Also körperlich zumindest, wobei er immer eine physische Präsenz hat und hier zumindest ja 2-3 Mal dann doch irgendwie aus dem Vollen schöpfen kann und einen Kühlschrank zerlegt und am Ende sein ganzes Haus auseinander nimmt, also wirklich mit einem Vorschlaghammer und mit einem Bulldozer. Aber hier geht es wirklich eher um das Emotionale, also die emotionale Demontage und Montage eines Lebens. Es ist für mich so ein bisschen ein Film mit Fake-Leuten über Fake-Leben, in dem alles unter so einer emotionslosen, kühlen Glocke gefangen ist. In dem Film scheint wirklich nichts echt zu sein, aber genau das hat Jake Gyllenhaal gereizt.
This is about a guy who really doesn't know what he feels or how he feels because he's been sort of mired and locked in convention for so long. You know, what I loved about it was that it was a story about a guy who begins the movie in the conventional way and ends the movie through an unconventional journey, feeling however he's supposed to feel, not how, you know, the society's told him to feel. And I think that's a bit uncomfortable, particularly as an actor, to try and figure out not what you've been told, you know, grief is supposed to be, but just discovering as you go.
Es geht also so ein bisschen um die Trauerarbeit und das ist für einen Schauspieler natürlich immer schwierig, da emotional reinzukommen. Deswegen war er auch ganz froh, dass er mit Jean-Marc Vallée ziemlich eng zusammenarbeiten konnte. Das war nämlich eine Zusammenarbeit, die er auf der einen Seite gehasst, aber auf der anderen Seite auch richtig genossen hat.
It's a very intimate crew, you know, it's him shooting you most of the time. And what he does initially is there's a physicality, particularly with Davis, there was a physicality always. So we'd always do something physical with the demolition. You know, he built an entire half of a house and then he gave me and Judah tools and we were there and we were supposed to we destroyed the house ourselves. He destroyed a couple things because he needed to, because he had spent so much time preparing it. And he had really looked forward to, I think, probably breaking some windows.
Felt so good.
And, you know, you come to set and then you'd go in your trailer, put on your wardrobe, no makeup, nothing. And you'd come to set at 6 a.m. You'd arrive on set at 6 a.m. You'd start shooting at 6:05, you know. So there was just never really any time for the brain to be involved in the process. You were just existing with him.
Ja, das hat so gut geklappt, also dieses Abschalten und einfach um 6 am Set auftauchen, um 6.05 Uhr dann auch schon zu drehen, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, dass Jake Gyllenhaal wieder mit Jean-Marc Vallée zusammenarbeiten will.
Wenn wir drei jetzt mal ein bisschen privat werden, ne? Also jetzt Jake, du und ich. So, also er schreibt im Film Briefe. Erst um sich zu beschweren, dann um den Kontakt zu Naomi Watts Figur zu halten und sein Leben irgendwie ein bisschen zu sortieren. Könnten wir Glück haben und auch mal Post von ihm kriegen?
Also wenn er unsere Adressen hätte, dann sicherlich. Meine hat er, das weiß ich natürlich. Bei deiner bin ich mir nicht so sicher. Es wäre jetzt die Möglichkeit für dich, sie kurz durchzugeben.
Ich rufe ihn kurz an, warte.
Denn ja, es ist überraschend für viele, aber auch Jake Gyllenhaal weiß, wie man einen Stift hält.
I am an actor, but we do know how to write. I have written handwritten letters and I really do think that those things that are handwritten are becoming obviously less and less of an importance to certain generations. And I think what's really nice, particularly about this story, is that, you know, you don't have anything in email. It's not an email, you know, it's old school in that way. If someone trying to express themselves in a very primal way, you know, actually writing something is not happening as much anymore. And that's why I loved it. You know, it ironically feels fresh because it's old school.
Eine süße Anekdote hat er dann auch noch erzählt, nämlich er beschwert sich ja im Film, dass irgendwas nicht klappt. Und das hat er als Kind auch mal probiert mit ja, doch, ich würde sagen, relativ bescheidenem Erfolg.
When I was a little child, I was at school and we were supposed to learn how to write letters and complaint letters. And so I decided to write to Kentucky Fried Chicken and tell them that I was upset that they had discontinued Chicken Littles, which were a particular type of mini hamburger with fried chicken in the middle of it. It was deeply upsetting to me at the time. And I felt like they should bring him back. And I think I indirectly had something to do with that.
Also danke Jake Gyllenhaal für die Wiedereinführung von Chicken Burgern bei Kentucky Fried Chicken. Da sieht man mal, wozu sowas gut ist.
Demolition, Lieben und Leben ab übermorgen in den Kinos. Danke Anna, danke fürs aufwendige Jake Gyllenhaal-Treffen.
Es war mir eine Bürde.
Ja, und was wir vielleicht schon, wenn wir mal alle ein bisschen Philosophie studiert haben, wissen, ne, zeigt sich auch in diesem Film, äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Erst alles zerlegen, dann alles aufräumen und dann weiß man wieder, wo man hingehört. Ja.
Das ist mein Zuhause. Mach, dass ihr rauskommt.
Nein, das ist nicht dein Haus. Also, wie ist dein Name?
Mein Name ist Bill Wilkins. Und ich bin 72 Jahre alt.
Was hören Sie in dieser Stimme?
Klingt verwirrt. Ist er senil?
Die Stimme auf diesem Band ist die eines 11-jährigen Mädchens.
Allein dabei könnte man schon Gänsehaut kriegen. So geht's los in der Fortsetzung des irrsinnig erfolgreichen Films Conjuring, die Heimsuchung, jetzt Conjuring 2. Es sind die gleichen beiden Wissenschaftler, die paranormale Aktivitäten untersuchen, gespielt von Vera Farmiga und Patrick Wilson, unterwegs als Lorraine und Ed Warren, ein Ehepaar, das tatsächlich früher unterwegs gewesen sein soll, um derartige Phänomene in Amerika zu untersuchen. Ich tue mich trotzdem schwer, in diesem Fall von einem Film nach wahren Ereignissen zu sprechen. Denn ob das wirklich wahr ist, was dann damals passiert ist, das weiß ja nun mal keiner. Es soll die Fälle gegeben haben, in denen es dann in Häusern gespukt hat. Und die werden jetzt nach und nach verfilmt vom großartigen James Wan. Der Typ ist ein richtiger Horrorfilm-Experte. Nicht nur hat er Saw erfunden, eine Reihe, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Er ist auch verantwortlich als Regisseur für Insidious, für Conjuring, die Heimsuchung, ersten Teil, Insidious 2 und hat zuletzt was ganz anderes mal gedreht, Fast and Furious 7. Gut, manche finden das auch gruselig, aber in erster Linie ist er wirklich ein absoluter Horror-Experte. Was passiert im Film? Die beiden, von denen ich eben gesprochen habe, Lorraine und Ed Warren, werden zu einer weiteren Familie gerufen, ähnlich wie es ihnen auch schon im ersten Film ergangen ist. Eine Familie, die in einem Haus lebt und mit der etwas nicht stimmt. Eine alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern. Die Kinder sind, man weiß es nicht, besessen von einem Dämon, möglicherweise. Werden benutzt von einem Geist, der im Haus lebt, möglicherweise. Klar ist nur, dass vor allem die 11-jährige Tochter der Familie im Zentrum des Interesses dieses unheimlichen Phänomens steht.
Ein böser Geist versucht, sie zu zwingen, die größte Sünde zu begehen.
Welche ist das?
Mord. Selbstmord. Oder beides.
Ihr kennt diese Szenen, oder? Mir geht es immer wieder so, wenn ich in so Filmen sitze, man hört und sieht es ja kommen. Man sieht es ja nicht nur. Ne? Die Kamera verhält sich entsprechend. Der Sound wird immer leiser. Und dann, irgendwann, passiert nichts. Und dann passiert wieder nichts. Und dann passiert wieder nichts. Und wenn man es am allerwenigsten erwartet, dann passiert irgendwas, was man eigentlich auch hätte erwarten können. Aber irgendwie erwartet man es dann doch nicht. Nicht in dem Moment, aber genau dann passiert's. Und man erschreckt sich zu Tode im Kinosessel. Wenn ihr auf diese Art von Horror steht, also jetzt nicht diesen Splatter-Horror, diesen Menschen werden zu Tode gequält Horror, sondern auf genau dieses sich furchtbar erschrecken im Kino, dann könnt ihr euch tatsächlich auch Conjuring 2 nochmal angucken. Die Story ist nun mal nicht so anders als im ersten Teil. Wir haben die gleichen beiden Wissenschaftler, die auch hier wieder dieses Haus untersuchen. Es bleibt Haunted House, also auch das ist klar, ne? Es hat irgendwas mit diesem Gebäude zu tun und was da vielleicht dann früher mal drin stattgefunden hat. Darin wiederholt es sich sehr. Allerdings, dadurch, dass James Wan auch diesen zweiten zweiten Teil gemacht hat, erfüllt er durchaus seinen Zweck im Erschrecken. Zumal es dieses Mal, das kann man vielleicht noch hinten dranhängen, einen Schritt weiter geht als in Teil 1, weil Lorraine und Ed Warren selbst dieses Mal an Grenzen stoßen, die sie so im ersten Teil noch nicht erlebt haben.
Wenn wir weitermachen.
Hey, lass uns in Ruhe!
Wirst du sterben.
Das ist wie gesagt neu, ohne zu viel zu spoilern. Die beiden haben etwas mit ihrem zweiten Fall jetzt im Kino unter dem Titel Conjuring zu tun. Was genau sie mit diesem Fall zu tun haben, das kriegt ihr nur raus, wenn ihr am Donnerstag oder ab Donnerstag in den Film reingeht. Conjuring Teil 2. Wenn ihr reingehen wollt, habe ich noch einen wichtigen Tipp, den ich euch gerne mit an die Hand geben möchte. Und das ist der Tipp, euch nicht den Trailer anzugucken. Denn ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind, so einen Schwachsinn zu machen. Es sind, ich will nicht sagen, alle wirklich guten Schreckmomente, aber einige der guten Schreckmomente des Films im Trailer. Finde ich vollkommen schwachsinnig. Ihr guckt euch also diese 2 Minuten Trailer an und dann bleiben euch vielleicht noch 1 oder 2 Momente im Film, die ihr noch nicht kennt. Und gerade wenn ihr auf dieses Erschrecken im Kino steht, diesen Adrenalinschub, den man dann kriegt, dann, wie gesagt, lasst den Trailer weg. Der nimmt zu viel vorweg. Das wäre eigentlich so auch der einzige große Kritikpunkt, den ich zu äußern hätte. Ansonsten fröhliches Gruseln ab Donnerstag im Kino. Wenn ihr diese Musik hier hört, dann wisst ihr, was das Stündlein geschlagen hat. Machen wir uns nichts vor. Game of Thrones ist zurzeit einfach die absolute Überserie, das alles beherrschende Thema auf sämtlichen Serienplattformen. Und damit sind wir aber auch direkt schon bei dem, was mir wirklich seit einiger Zeit schon extrem auf den Sack geht. Wir haben da auch in der Sendung hier immer wieder mal drüber gesprochen. Und das ist diese brachiale Art und Weise, mit der speziell über Game of Thrones im Netz gespoilert wird. Als gäbe es überhaupt niemanden, der das vielleicht selber für sich entdecken möchte alles. Jedes Mal, wenn eine Folge wieder gelaufen ist, bei uns im Fernsehen ja zurzeit immer noch vertraglich gebunden an Sky und danach dann einen Tag später zum kostenpflichtigen Download, wann immer eine neue Folge vorhanden ist, liest man überall sofort inhaltlich detaillierte Reviews. Man liest, wie geht's in der nächsten Folge weiter, man liest sämtliche Spekulationen, wer überlebt und wer stirbt vielleicht. Ich will das gar nicht wissen. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte das selber erleben, was der Grund ist, warum ich in den letzten Wochen, seit die 6. Staffel von Game of Thrones aktuell läuft, ewig nicht mehr unterwegs gewesen bin, auf Facebook oder Twitter nur noch ganz vorsichtig hin und wieder mal geguckt habe. Und sobald ich eine Überschrift gesehen habe, Game of Thrones, irgendwas zu dem Thema, habe ich eigentlich sofort weggeschaltet, weggeseppt, weggeklickt, wie auch immer man das nennen möchte, weil ich das nicht wissen will. Trotzdem habe ich euch versprochen, wir reden auch in 1 Stunde Film über Game of Thrones, allerdings vollkommen spoilerfrei. Dieses Versprechen habe ich gegeben und daran halte ich mich auch. Wir reden genau genommen auch jetzt gar nicht über Game of Thrones, sondern wir reden eher mit Game of Thrones. Wir reden mit dem Mann, der Zeit gefunden hat, vorbeizuschauen bei uns in der Sendung, wo ich mich sehr drüber freue, mit einem Mann, maximal über Game of Thrones, über seine Arbeit bei Game of Thrones, mit einem Mann, der für das steht, was speziell in diesem Übergang von der 5. zur 6. Staffel passiert ist, was mit den Figuren passiert ist, wenn ihr da up to date seid bis Ende der 5. Staffel. Wie gesagt, ihr entschuldigt mein Gestammel, aber ich werde auch da nicht spoilern. Ich mache es nicht. Manche möchten das noch sehen. Er grinst schon hier neben mir. Ich werde das einfach nicht machen. Wir reden mit Tom Vlaschia, mit dem Faceless Man, mit unserem quasi deutschen Vertreter an der Game of Thrones Front. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr über den Besuch.
Hallo.
Du hast relativ klassisch angefangen mit der Schauspielerei. Du hast eine Ausbildung gemacht am Theater in der Hochschule in Leipzig und hast dann auch Theater gespielt. Und eigentlich ging es ja aber auch tatsächlich dann fernsehmäßig mit Serien los bei dir.
Ja, das war wirklich ziemlich klassisch. Also ich habe in Leipzig Schauspielschule gemacht und da noch überhaupt nicht an Fernsehen oder Kino gedacht. Also die Ausbildung ist auch sehr auf Theater fokussiert gewesen. und war dann erst mal ein paar Jahre fest am Theater in Dresden und in Zürich und habe dann aber gemerkt, dass ich mich auch gerne vor der Kamera so ein bisschen ausprobieren möchte. Und das ist ja gut, wenn man nicht extremes Glück hat und sofort entdeckt wird und eine große Rolle bekommt, kann das ein sehr mühsamer Weg sein. Aber ich hatte Glück, ich habe immer Sachen zu tun gehabt, zwar nicht immer das, was ich gerne spielen wollte, aber doch so, dass es immer weitergegangen ist. Hm. Und ja, am Anfang stand Rettungspfleger im ZDF, das habe ich anderthalb Staffeln lang gemacht und das war eine super Schule, weil ich da sofort viele Drehtage hatte auf einen Haufen. Und es ist eine ganz andere Technik, vor der Kamera zu spielen als auf der Bühne. Und dadurch, dass das nicht gelehrt wird an der Schule, muss man sich das selber beibringen. Und das ist kann ein ziemlich langwieriger Prozess sein.
Sobald da eine Kamera steht, klatscht keiner mehr. Das ist doof, ne?
Genau. Und man muss auch plötzlich so viel leise reden.
Als ja. Ja, keine großen Gesten mehr, sondern das wohl akzentuierte Spiel vor der Kamera. Ich finde es ganz interessant, dass wir ja mittlerweile eine internationale Szene haben, wo Serien immer qualitativ hochwertiger werden, seit ein paar Jahren schon. Und du bist nun Teil auch einer Serie, die steht so ein bisschen über allem. Game of Thrones ist im Augenblick so das Musterbeispiel einer wahnsinnig erfolgreichen Serie. Es ist immer wieder die Rede von 150 Millionen und mehr Produktionskosten pro Staffel. Ihr dreht mit 15 Milliarden Statisten auf allen 7 Kontinenten so ungefähr.
Habe ich auch gehört, ja.
Wie war der Weg schlussendlich für dich, dann da reinzukommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass dir das schon geholfen hat, diese bis dahin schon langjährige Serienerfahrung zu haben?
Also, es macht ja jetzt per se erstmal keinen Unterschied, ob man jetzt für einen Film oder für eine Serie vor der Kamera steht. Was bei einer Serie natürlich gut ist, ist, dass man einen Charakter über einen viel längeren Zeitraum entwickeln kann und dass es dann auch vom Drehbuch her die Möglichkeit gibt, viel tiefer einzutauchen in eine Figur. Und das macht es dann auch für den Schauspieler interessanter, so verschiedene Seiten der Figur auszuleuchten. Aber ich habe einfach vor 6, 7 Jahren, wo es hier in Deutschland nicht ganz so gut lief, wie ich mir das gewünscht habe, dachte ich brauche irgendwie ein zweites Standbein. Und bevor ich jetzt dann Kellnern gegangen bin, habe ich mir eine Agentur in England gesucht. Und das hat auch nicht sofort geklappt. Ich war dann ganz oft da bei Castings und Probeaufnahmen und habe dann irgendwann da meinen ersten Job gekriegt. Und dann ging das so schrittweise weiter und Game of Thrones wird ja hauptsächlich in England gecastet mit englischen und irischen Schauspielern. Es sind ja kaum Amerikaner dabei, weil es eben dieses Mittelalter-Setting ist, wo die Produzenten keine amerikanischen Akzente drin haben wollen. Deswegen sind das hauptsächlich Europäer, die da mitspielen. Und hatte da ganz normal dann ein Casting in London. Mhm. Und dass das geklappt hat, tja, das war Glück.
Dann warst du 2012 drin bei Game of Thrones und bist dann ja quasi zurückgekommen jetzt.
Genau.
Diese Pause, die dazwischen war das für dich von vornherein eine geplante oder hast du damals vielleicht 2012 gedacht, ach schade, jetzt war nett, bin ich wieder raus und sie haben dich dann wieder reingeholt? Wie war das?
Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste 2012 nach der zweiten Staffel, haben die Produzenten zu mir gesagt, dass es eventuell eine Möglichkeit in der Zukunft gibt, wo ich nochmal wiederkommen kann. Aber da die Figur ja in den bisher veröffentlichten Büchern nicht mehr auftritt, wusste ich nicht, ob das wirklich passiert. Und die haben dann wirklich kurz vor Drehbeginn angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, zurückzukommen. Mhm. Hatte ich dann.
Erstaunlicherweise.
Erstaunlicherweise.
Was hast du gedacht, als du dieses Drehbuch durchgelesen hattest? Kriegt ihr tatsächlich zu Beginn der Staffel alles oder kriegt ihr von Folge zu Folge?
Bei Game of Thrones hatten wir die komplette Staffel vorweg.
Jetzt gerade diese Entwicklung in Game of Thrones, wenn du schon weißt, wo das so hinführt, da kann man es doch teilweise von Drehtag zu Drehtag auch nicht richtig erwarten oder doch oder...
Ja, aber dann kommt ja dazu, dass das gar nicht in der richtigen Reihenfolge gedreht wird. Also wir fangen dann mit der letzten Folge an und das wird ja dann nach Drehorten oder nach Locations abgedreht und also wir drehen dann komplett durcheinander. Aber es ist natürlich gut, wenn man vorher weiß, wo die Geschichte hingeht.
Ja.
Aber das heißt ja immer noch nicht, dass ich weiß, wo die Geschichte insgesamt hingeht. Also ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht mit meiner Figur und keiner von den Schauspielern, auch die großen Rollen spielen, wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Also der Autor George R. R. Martin, der schreibt noch am Buch 6, Buch 7, keine Ahnung, wann die rauskommen werden. Die Produzenten haben da, glaube ich, jetzt mit ihm so eine Vereinbarung, dass sie abweichen können von dem Originalstoff und im Prinzip freie Hand haben, wie sie die Geschichten jetzt weitererzählen. Aber von uns weiß keiner, ob er stirbt. Wann er stirbt, übermorgen oder in 3 Jahren, keine Ahnung. Also da wird auch von Jahr zu Jahr geguckt, wie sich die Quoten entwickeln. Klar. Und dann wird erst die nächste Staffel in Auftrag gegeben.
Aber sind die jemals weniger geworden?
Die sind immer mehr geworden. Ja, also. Aber die Produzenten sind da selber ein bisschen von überrascht worden, von dem Erfolg. Mhm. Also das war bei den ersten 2 Staffeln war denen das auch noch nicht klar, dass das so abheben würde. Und weltweit.
Und nebenbei türmen sich die Anfragen auf deinem Schreibtisch und du weißt nicht, wie du sie bewältigen sollst.
Naja, es kommen ein paar.
Sehr schön. Ich drücke dir alle Daumen dafür. Vielen Dank, dass du dir für heute Abend die Zeit genommen hast, Tom Blaschia. Viel Erfolg natürlich mit Game of Thrones und mit allem, was parallel da reingeflattert kommt und wir dich in verschiedenen Fernseh- und Filmformen hoffentlich bald wiedersehen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Überraschung. Hier ist Anna Wollner nochmal.
Die Radio Wissen.
Film News.
Boll in Serie? Och nö, bitte nicht. Uwe Boll, seines Zeichens höchst offiziell schlechtester Regisseur aller Zeiten, geht in Serie. Der Uwe Boll, der so miserable Filme macht, dass selbst echte Hardcore-Fans von B-Movie-Trash regelmäßig an ihre Grenzen kommen, sieht ganz so aus. Allerdings wird der Großmeister des Unvermögens nicht selbst hinter die Kamera treten. Es geht um Schwerter des Königs, seine Videospielverfilmung von 2007. Damals ungefähr die schlechteste, die man jemals auf Leinwand gesehen hatte. Bis er sich dann 2009 nochmal selbst übertroffen hat, mit Far Cry. Jetzt also Schwerter des Königs als Fernsehserie. Der deutsche Drehbuchautor Michael Rösch will die Sache in die Hand nehmen. Mit hoher Sicherheit dann aber ohne Jason Statham, Ray Liotta und Ron Perlman, denen Boll damals offenbar noch Geld genug für die Leinwandversion geboten hatte. Ab 2017 soll gedreht werden. Ein miserabler Film als Vorlage für eine komplette TV-Serie klingt irgendwie auch nach Hollywood. Sylvester Stallone will was ganz Neues machen. Na, damit konnte nun aber wirklich keiner rechnen. Satte 69 Jahre musste der Rocky Rambo werden, um doch nochmal etwas völlig Gewagtes auszuprobieren. Er wird in einem Film einen Ex-Knacki spielen, dessen Sohn, den er kaum kannte, umgebracht wird und der sich dann, ja gut, sich eine Knarre schnappt und sich selbst auf die Suche nach den Killern macht, um Rache zu nehmen, weil auf die Polizei in solchen Hollywood-Filmen eben nie Verlass ist, wenn sowas passiert. Ja, Sylvester Stallone dreht zum Gefühl 200. Mal denselben Film. Hurra! God Forsaken ist der bisherige Arbeitstitel. Interessant ist, dass Jim Mickle Regie führen soll. Der Independent-Regisseur ist nicht sehr bekannt, konnte aber auf Festivals schon mit Filmen wie Mulberry Street und Stakeland überzeugen. Wir geben die Hoffnung also noch nicht ganz auf. Mehr Poison Ivy in Staffel 3. Bisher war die Rolle von Poison Ivy in der TV-Serie Gotham ja eher kleiner und sie selbst auch deutlich jünger, als man sie bisher aus den Batman-Filmen kannte. In Staffel 3 soll sich das ändern und die gefährliche Giftspritze zu einer der Hauptfiguren werden. Dann soll sie auch nicht mehr von der 14-jährigen Claire Foley als sehr schüchternes Mädchen gespielt werden, sondern von einer älteren Darstellerin als die Frau, die Bruce Wayne erstmals richtig gefährlich wird. Zu sehen sein wird die neue Ivy wie immer zuerst in den USA auf Fox, vermutlich ab Ende des Jahres. Ob und wann Gothams dritte Staffel zu uns kommt, ist allerdings noch unklar. Hierzulande war ja bisher schon nach Staffel 1 Schluss im Free TV. Staffel 2 gibt es aktuell auf diversen Bezahlplattformen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es spielt wer auch immer gegen wen auch immer, denn es kann ja auch durchaus Leute geben, die sich für Fußball jetzt nicht so wahnsinnig interessieren. Und die sollen nicht außer Acht gelassen werden in dieser harten Zeit, in der nun das ganze Fernsehen voller Fußball ist. Ich habe was für euch rausgesucht, was mit Fußball nichts zu tun hat, was mir aber zum Schluss der Sendung heute noch einen absoluten, genau genommen 2 absolute Fernsehtipps wert ist. Am kommenden Samstag könnt ihr ab 21.40 Uhr wirklich bedenkenlos bis in die Nacht ZDF Neo durchgucken. Erst um 21.40 Uhr der Film Side Effects, tödliche Nebenwirkungen der Untertitel. großartiger Medikamenten-Thriller von Steven Soderbergh, erinnere ich mich gut dran, habe damals Interviews gemacht mit Rooney Mara und Jude Law, ist von 2013 der Film. Tolle Geschichte über eine Frau, die in medizinischer Behandlung ist, an der ein Placebo-Produkt ausprobiert werden soll und wo dann wirklich alles schiefläuft, was schiefläufen kann. Totaler Brainfuck dieser Film, aber richtig gut gemacht. 21:40, wie gesagt, zuerst der und direkt im Anschluss The Untouchables, die Unbestechlichen. Und das ist, liebe Freunde, der einzige Film, kann man kaum glauben, für den Sean Connery jemals in seinem Leben einen Oscar bekommen hat. Als Streifenpolizist Jim Malone, der damals einer Spezialeinheit der Polizei hilft, auf die Schliche zu kommen von Al Capone, der in diesem Film gespielt wird von Robert De Niro. Also Robert De Niro als Al Capone, Sean Connery als Jim Malone und dazu noch Kevin Costner als Elliot Ness, der die ganzen Ermittlungen leitet. Für mich einer der besten Al Capone-Filme, die jemals gedreht worden sind, ist von 1987, ein totaler Klassiker. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr ihn gucken. Wenn ihr ihn schon kennt, könnt ihr ihn gucken. Das ist mein Grußwort zum Schluss an diesem Dienstag. Tom Westerholt verabschiedet sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, gerne nächsten Dienstag wieder um 20 Uhr eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ob sie nun fußballfrei ist oder fußballverseucht, ich überlasse es euch.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.